SRF 1.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation des Schweizer Radios. Was sagt Wladimir Putin zum Konflikt in der Ostukraine? Was zu Alexei Nawalny? Unser Korrespondent in Moskau verfolgt den Auftritt des russischen Präsidenten vor dem Parlament. Massiv verdribbelt. Das Projekt für eine neue europäische Fußball-Super League steht angesichts der heftigen Proteste wohl schon endgültig im Offside. Gewalt als Lösung. Katholische Priester in Myanmar verstehen, dass die Opposition nun auch zu den Waffen greift. Die ewige Pandemie Malaria. Sie fordert viele Opfer. Wie kann sie eingedämpft werden, fragen wir den Epidemiologen Christian Lengler im Tagesgespräch um 1. Im Studio heute Mittag sind Daniel Hof und Annik Wangler. Sie hat die Nachrichten.
Wird einem der Führerausweis entzogen, soll es in Zukunft ein schnelleres und weniger hartes Vorgehen geben. Der Bundesrat will das Verfahren in Sachen Führerausweisentzug ändern. Wem dieser entzogen wird, dessen Verfahren soll in Zukunft schneller abgewickelt werden. Und wer beruflich ein Fahrzeug fährt, soll bei einem Führerausweisentzug künftig weniger harte Konsequenzen tragen. Das schreibt das Bundesamt für Strassen Astra. Fährt ein Lastwagenchauffeur oder eine Lastwagenchauffeurin mit dem privaten Auto zu schnell, müsste er oder sie neu nur den Ausweis für das Auto abgeben. Nun können Parteien und Organisationen Stellung nehmen zum Vorschlag des Bundesrats. Mehr Frauen an den eidgenössischen technischen Hochschulen in der Schweiz, das will der Bundesrat bis 2024 für den ETH-Bereich erreichen, wie es in einer Mitteilung zu den strategischen Zielen heisst. Konkret sollen mehr Frauen in Lehre und Forschung, insbesondere in Führungspositionen, an den beiden ETH in Zürich und Lausanne vertreten sein. Weiter sollen unter anderem die Forschungsinfrastrukturen ausgebaut und die Zusammenarbeit mit Universitäten oder Fachhochschulen verstärkt werden. Für die Ziele von 2021 bis 2024 rechnet der Bund mit 11 Milliarden Franken. Die SBB kauft 60 weitere Doppelstockzüge von Stadler Rail. Die Interregio-Züge kosten 1,3 Milliarden Franken. Sie sollen ältere Züge ersetzen, aber auch Kapazitätsengpässe in den Regionen Zürich und Westschweiz beheben, teilt die SBB mit. Die neuen Doppelstockzüge sollen ab 2024 im Einsatz sein. Mehrere Banken verpflichten sich zu mehr Klimaschutz. Über 40 Banken weltweit beteiligen sich auf Anstoß der UNO an der sogenannten Net Zero Banking Alliance, darunter auch die Schweizer Grossbanken Credit Suisse und UBS. Sie versprechen damit laut Mitteilung, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren. Ziel ist es zum Beispiel, bis 2050 bei Kredit- und Investmentportfolios den Ausstoß auf netto null zu senken. Diverse Finanzinstitute haben sich in der Vergangenheit bereits angekündigt, umweltbewusster zu wirtschaften. Umwelt- und Klimaschützende bezweifeln regelmäßig, dass solche Selbstverpflichtungen ausreichen. Die Zürcher Regierung habe die Pandemie nicht gut bewältigt. Besonders im letzten Sommer sei sie zu optimistisch gewesen. Zu diesem Schluss kommt eine Kommission des Kantonsparlaments. Im Juni habe der Zürcher Regierungsrat die Probleme unterschätzt. Er sei nicht auf das Ende der außerordentlichen Lage vorbereitet gewesen, als wieder viele Kompetenzen vom Bund an die Kantone zurückgingen. So wurde der kantonale Corona-Sonderstab schon im Juni aufgelöst. Im Juli wurde er dann wieder eingesetzt. Der Windpark im Waadtländer Ort Sainte-Croix bekommt grünes Licht vom Bundesgericht. Das höchste Schweizer Gericht hat die Beschwerde eines Vogelschutzverbands und weiterer Organisationen mehrheitlich abgelehnt. Der Natur- und Heimatschutz sei in diesem Fall nicht wichtiger als das nationale Interesse, erneuerbare Energien zu entwickeln und zu nutzen. Der Bau des Waadtländer Windparks mit 6 Windrädern ist laut Bundesgericht rechtens. Das Gericht entschied aber, dass zusätzliche Massnahmen getroffen werden müssten, um die Vögel besser zu schützen. Das Wetter: Am Nachmittag wird es in der Deutschschweiz zunehmend bewölkt und besonders über dem Jura, den westlichen bis zentralen Voralpen und am Alpensüdhang regnet es lokal. Morgen ist es im Westen und Süden oft, sonst zeitweise sonnig mit lokalen Regengüssen. Die Temperatur liegt zwischen 13 und 18 Grad.
Einmal im Jahr tritt der russische Präsident Wladimir Putin vor das versammelte Parlament und erklärt seine politischen Ziele. Da erfährt man in der Regel, wo er Schwerpunkte setzen und wie er bestehende Probleme lösen will. Dieses Jahr stehen mehrere Themen im Raum, die auch außerhalb Russlands von großem Interesse sind. Die zunehmenden Spannungen mit dem Westen wegen der Ukraine, der Umgang mit dem oppositionellen Alexei Nawalny oder die schwierige Wirtschaftslage in Russland selber. David Nau in Moskau, Sie haben dem Präsidenten zugehört. Welche Schwerpunkte hat Putin gesetzt?
Es war eine stark innenpolitische Rede. Putin hat über Sozialpolitik gesprochen, über Umweltpolitik, Infrastruktur, Wirtschaft und so weiter. Er hat eingestanden, dass die wirtschaftliche Lage für viele Russinnen und Russen schwierig ist, natürlich gerade wegen der Pandemie ganz besonders. Er hat deswegen auch zahlreiche neue Sozialleistungen angekündigt, für Familien vor allem, Alleinerziehende ganz besonders. Es soll zudem neue Gelder geben für Schulen, für Schulbusse, für das Gesundheitswesen, für Bibliotheken in Dörfern und so weiter. Also eine richtige staatliche Investitionsoffensive.
Russland hat ja bekanntlich einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickelt, kämpft aber weiterhin selber gegen die Pandemie. Wie äußerte sich Putin hierzu?
Ja, er hat relativ viel über die Pandemie gesprochen, hat gesagt, es sei eine ungeheuer große Herausforderung gewesen für Russland, aber Russland habe das ziemlich gut gemeistert und hat dann explizit allen möglichen beteiligten gesellschaftlichen Gruppen gedankt, also vor allem natürlich den Ärztinnen und Ärzten, aber auch den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, der Polizei, der Verwaltung, den Lehrerinnen und Lehrern. Also er hat so versucht, so eine Einheit herzustellen, verbal und zu sagen, wir sind alle zusammen, wir Russinnen und Russen, und stehen zusammen gegen dieses Virus. Und er hat natürlich stolz über die Corona-Impfung Made in Russia gesprochen und hat auch seine Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, machen Sie die Impfung. Und er hat das Ziel formuliert, bis im Herbst soll Russland eine kollektive Immunität entwickeln, dank der Impfung.
Russland hatte in den letzten Tagen Militär an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen, angeblich um Manöver abzuhalten. Trotzdem versetzt das den Westen in Sorgen. Kam dazu etwas von Putin?
Erstaunlich wenig oder vor allem gar nichts Konkretes. Putin hat, wie gesagt, vor allem über Innenpolitik gesprochen. Alle oder sehr viele Leute haben eigentlich erwartet, dass da eine große außenpolitische Bombe, wenn man so will, kommt, gerade in Bezug auf die Ukraine. Konkret hat er sich zur Ukraine überhaupt nicht geäußert. Er hat gesagt, Russland, so eher allgemein, Russland wolle mit allen Ländern gute Beziehungen, aber es werde permanent schlecht gemacht und angegriffen und quasi wäre es übertreiben. Der müsse sich dann schon vorsehen und Russland werde schon hart zurückschlagen. Also so eine eher unspezifische Drohung, aber nichts Konkretes zur Ukraine und auch nichts Konkretes zum riesigen russischen Militäraufmarsch an der ukrainischen Grenze.
Was auch interessiert ist, ob sich Putin zum oppositionellen Alexei Nawalny äußert, der seit Wochen im Hungerstreik ist und um dessen Gesundheit es offenbar sehr schlecht bestellt ist. Hat Putin zum Fall Nawalny Stellung bezogen?
Nein, auch dazu hat er nichts gesagt. Und das ist einerseits nicht erstaunlich, weil Putin Nawalny gerne ignoriert, auch seinen Namen eigentlich nicht ausspricht und quasi so tut, als gäbe es Nawalny nicht oder als sei es ein Niemand, also eine völlig unwichtige Figur. Andererseits ist es aber doch dann schon erstaunlich, dass Putin jetzt gar nichts gesagt hat, weil in Russland heute sehr, sehr große Demonstrationen geplant sind für Nawalny, von Nawalnys Anhängern. Die wollen oder planen, mindestens Hunderttausende auf die Straßen zu bringen. Es kam bereits jetzt zu zahlreichen Festnahmen vor den wichtigsten Demonstrationen überhaupt, die stattfinden sollen heute Abend in Moskau und anderen großen Städten von Zentralrussland. Also das ist eigentlich das wichtigste innenpolitische Thema und Putin hat sich dazu nicht geäußert und damit natürlich auch die Botschaft ausgesendet. So dieser kleine Protest von der Straße, den interessiert mich hier von meinen Kremltürmen aus gesehen nicht. Ich bin mit anderem beschäftigt. Ich rette das Volk, ich kümmere mich um das Volk und nicht um diese Unruhestifter da.
David Nauer, vielen Dank. Und so geht's weiter bei uns. Da spielt jemand mit dem Feuer. Was soll der provokative Vorschlag, die Grenzen im Westbalkan neu zu ziehen? Wir fragen nach in Belgrad. Die Verzögerung beim elektronischen Patientendossier.
Die Schweiz leistet sich im Moment den Luxus, dass sie nicht ein elektronisches Patientendossier aufbaut, sondern acht.
Beklagt Samuel Eglin, der Patientendossiers erstellt. Unternehmen sprache Englisch, wer es nicht beherrscht, zieht im Geschäft oft den Kürzeren, stellt die Organisationsforscherin Gebauer fest.
Eine Person, die ich mal interviewt habe, hat klar gesagt, es ist einfach ein Kampf der Wörter und da unterliegt man.
Die Idee einer europäischen Fußball-Superliga ist 48 Stunden nach der Lancierung bereits gescheitert. Die englischen Clubs haben sich alle vom Projekt zurückgezogen und auch aus Spanien und Italien gibt es Berichte, dass die Großclubs nicht mehr mitziehen wollen. Die Lancierung und das schnelle Ende werfen viele Fragen auf. War die Aktion überhaupt ernst gemeint? Wer sind die Verlierer und wer die Gewinner? Und was bedeutet es für die Zukunft des europäischen Fußballs? Der Kommentar von Sportredaktor Peter Schneider.
Das Projekt Europäische Superliga hat in erschreckender Deutlichkeit aufgezeigt, wie viel Scheinheiligkeit im Fußball vorhanden ist und wie weit sich diese Kreise ziehen bis in die Wirtschaft und in die höchste Politik hinein. Haben die größten Fußballclubs in England, Spanien und Italien wirklich geglaubt, ihr Milliardenprojekt würde bei den Verbänden wie bei der UEFA oder bei den Ligen und den Fans keine heftige Reaktionen auslösen? Warum ziehen sie sich so schnell nach den ersten Widerständen zurück? War das Ganze nur ein Ablenkungsmanöver, damit die UEFA die umstrittene Reform der Champions League geräuschlos durchbringen kann? Auch wenn es eine gewagte These ist, auszuschließen ist dies nicht. Die Großclubs haben auf jeden Fall ein gigantisches Eigentor geschossen. Ein solches Projekt einer eigenen unabhängigen Liga können sie in den nächsten Jahren nicht mehr glaubwürdig auf den Tisch bringen. Die große Gewinnerin ist die UEFA. Sie steht gar als Retterin des Fußballs da. Dabei ist es sie, die die Champions League ausbaut und so noch lukrativer macht für die Großclubs. Die UEFA kann so selbst die Milliardeneinnahmen verwalten. Sie verkauft die Fernsehrechte an Bezahlsender zum höchstmöglichen Preis und verbannt den Fußball dadurch aus dem öffentlichen Fernsehen. Schwer verständlich ist auch, was die Liverpool-Fans zur Super League-Teilnahme schreiben. Sie klagen, dass die Liebe zum Spiel der Arbeiterklasse ruiniert wird von Gier und Korruption. Dabei hat der Fußball in England längst nichts mehr mit der Arbeiterklasse zu tun. Ohne die Gelder aus Russland, von den Scheichs aus dem arabischen Raum und den Großkonzernen aus den USA wäre der englische Fußball nicht so wichtig, dass sogar Premierminister Boris Johnson meinte, sich in die Diskussion einzumischen. Das Projekt Europäische Superliga hat deutlich gemacht, der Fußball hat seine romantische Seite mit dem Arbeiterklass-Image schon längst verloren. Er ist bestimmt von Verbänden, von Finanzierungsgesellschaften, von Staaten, die nur ein Ziel haben, möglichst viel Geld zu generieren oder das angeschlagene Image zu verbessern. Ob Großclubs oder UEFA, der Fußball wird gebraucht, um die eigenen Interessen durchzusetzen, egal zu welchem Preis.
Der Kommentar von Peter Schneider. Das ehemalige Jugoslawien, ein Vielvölkerstaat, der in den Kriegswirren der 90er Jahre auseinanderbrach. Neue Nationen entstanden in der Folge und es wurden neue Grenzen gezogen. Die Lage dort ist immer noch labil und es wird auch immer wieder gezündelt, etwa zwischen Serbien und dem Kosovo. Jetzt gibt ein Papier zu reden, das, wenn es umgesetzt würde, die Grenzen auf dem Balkan neu ziehen würde, und zwar nach ethnischen Prinzipien. Und das würde wohl von neuem Öl in die Glut schütten. So würden Albanien und Kosovo vereinigt, Bosnien-Herzegowina mehr oder weniger zwischen Kroatien und Serbien aufgeteilt und auf einen muslimischen Reststaat verkleinert. Walter Müller in Belgrad, wie realistisch ist das, was in diesem Papier steht?
Ja, dass die Grenzen auf dem Westbalkan neu gezogen werden, scheint mir nicht realistisch. Das zeigen die vielen negativen und empörten Reaktionen und die EU kommentiert das Papier nicht. Die Idee ethnischer Teilung widerspricht jedem Grundprinzip der EU. Aber trotzdem, dieser Vorschlag ist brandgefährlich, denn wie erwähnt, genau die Idee, die Region nach ethnischen Grenzen aufzuteilen, führte zu den Balkankriegen der 90er Jahre und dem Zerfall Jugoslawiens. Aber immer noch manipulieren nationalistische Politiker ethnische Konflikte schamlos und deshalb fällt diese Idee auch auf guten Boden.
Ja, wer kommt denn auf diese Idee, die Grenzen im Westbalkan neu zu ziehen?
Das Fiese ist, dass die Öffentlichkeit nicht weiß, wer dieses Non-Paper geschrieben hat. Non-Paper bedeutet ja, dass es sich um ein inoffizielles diplomatisches Dokument handelt. Oder anders gesagt, dieser anonyme Vorschlag ist ein Luftballon, der die Reaktionen testen will, also ein sogenannter Aufreger. Es wird darüber spekuliert, dass ein Teil des Papiers in Budapest geschrieben worden sei. Dies deshalb, weil der ungarische Regierungschef Orban und sein slowenischer Amtskollege Janša Brüder im Geiste sind, also nationalistische Autokraten.
Wer würde denn davon profitieren, wenn die Grenzen im Westbalkan neu gezogen würden?
Ja, viele zeigten mit dem Finger gleich auf den serbischen Präsidenten Vucic, ebenfalls ein national-konservativer Autokrat. Denn laut dem Papier sollte dem serbischen Teil von Bosnien-Herzegowina der Anschluss an den Nachbarstaat Serbien erlaubt werden. Und mit diesem Pfand in der Hand würde Serbien dann den Kosovo endlich als Staat anerkennen, spekuliert das Non-Paper. Zudem sind die Verhandlungen zwischen Serbien und dem Kosovo über eine Normalisierung der Beziehungen ziemlich festgefahren in der Sackgasse. Aber bis heute beteuert Serbiens Präsident Vucic jedoch, das Papier nicht gesehen zu haben. Gestern sagte er in einem bosnischen Fernsehsender, Serbien wolle Frieden und nicht Krieg.
Dieses Non-Paper, dieses Papier hat offenbar der slowenische Regierungschef Janša im Februar der EU übergeben als Diskussionsgrundlage. Welche Interessen verfolgt denn Slowenien in dieser Frage?
Da müssen wir unterscheiden. Diese Non-Paper-Geschichte scheint ein Alleingang des rechtskonservativen slowenischen Regierungschefs Janša zu sein. Was aber brisant ist, weil Slowenien Anfang Juli die Ratspräsidentschaft der EU übernimmt. Der slowenische Präsident Pahor und das Außenministerium sagten gleich, an Sloweniens Politik gegenüber Bosnien-Herzegowina ändere sich nichts. Slowenien setze sich für die Integrität Bosniens ein und befürworte dessen EU-Beitritt. Also, mir scheint, der Luftballon ist geplatzt. Was bleibt, ist der nationalistische Gestank und die Unsicherheit ebenfalls.
Walter Müller in Belgrad, vielen Dank für die Information. Seit dem Militärputsch von Anfang Februar in Myanmar, das auch Burma genannt wird, hat die katholische Kirche klar Stellung für die Demokratiebewegung bezogen. In seiner Ostermesse sprach Kardinal Bo in Yangon von einem Blutbad, von dem selbst Kinder nicht verschont blieben. Er forderte die Armeeführung auf, den Putsch zu beenden und rief die Demonstranten zum gewaltfreien Widerstand auf. Hass könne nie mit Hass besiegt werden, einzig mit Liebe, predigte der Kardinal. Nicht alle Anhänger des Kardinals stimmen ihm dabei zu. Karin Wenger hat mit einem katholischen Priester aus Österreich und einem burmesischen katholischen Mönch gesprochen. Beide leben in Myanmar. Zu ihrem Schutz nennen wir ihre Namen nicht.
Die Nächte seien seit dem Putsch von Rastlosigkeit erfüllt, sagt der katholische Mönch, der einer Ordensgemeinschaft in Yangon angehört.
At night is restless night.
In der Nacht lauschen wir den Schüssen und Explosionen. Die Soldaten schießen auf alle, die sich wagen, auf die Straße zu treten. Deshalb bleiben wir drinnen, drehen das Licht aus und warten angstvoll, was passiert. In den ersten Wochen nach dem Putsch demonstrierte der Mönch jeden Tag mit seinen Mitbrüdern auf den Straßen gegen den Militärputsch. Das ist jetzt zu gefährlich. Mehr als 700 Zivilisten haben die burmesischen Sicherheitskräfte seit dem 1. Februar getötet, auch 45 Kinder. Mehr als 3000 Menschen wurden ins Gefängnis gesteckt, Mönche, Studenten, Ärzte. In Yangon würden nun nur noch wenige, meist im Schutz der Dunkelheit und versteckt in Quartieren, protestieren. Trotzdem bleibe der Widerstand ungebrochen, habe sich aber verändert, so der Mönch. Als Zeichen des Protests habe ich Blumen an eine Bushaltestelle gestellt. Wir malten die Straßen rot, zahlen keine Steuern und keine Stromrechnungen, boykottieren die Produkte, die von den Firmen der Armee kommen, und wir drücken unseren Frust in den sozialen Medien aus. Wir tun alles, um zu zeigen, dass wir nicht von der Armee regiert werden wollen. Während die anfänglichen Proteste friedlich waren, wurden inzwischen auch mehrere Polizisten und Soldaten von Pro-Demokratie-Aktivisten getötet. Die Untergrundregierung hat zudem mit dem Aufbau der sogenannten föderalen Armee begonnen, die gewaltsam für Demokratie kämpfen soll. Viele der bewaffneten ethnischen Rebellengruppen haben sich nun bereits dieser neuen Armee angeschlossen. Der österreichische Priester, der seit 5 Jahren in Yangon eine kleine Gemeinschaft leitet, die den Armen hilft, versteht, dass sich die Demokratiebewegung nun bewaffnet.
Du kannst dich gegen ein Militär mit Maschinengewehren und anderen Waffen nur mit anderen Waffen verteidigen. Du kannst dich nicht verteidigen mit einer Schere oder mit schönen Worten. Du hast keine Chance. Und deshalb verstehe ich sehr wohl, dass die Protestbewegung jetzt auf Selbstverteidigung setzt und eben auf die Federal Army.
Alle diplomatischen Vermittlungsversuche sind bislang gescheitert. Die Junta lässt verhaften oder erschießen, wer sich ihr in den Weg stellt. Myanmar befände sich nun in einem rechtlosen Raum, in dem einzig das Recht des Stärkeren zähle, sagt der Priester. In den Randgebieten der ethnischen Minderheiten sei der Kampf zwischen den Regierungssoldaten und bewaffneten Rebellen bereits in vollem Gange. Um die Demokratie zu retten und einen landesweiten Bürgerkrieg zu verhindern, sieht der Priester nur noch eine Lösung.
Das Beste wäre für das Land und seine Bürger, wenn der Diktator und die Generäle ihre Macht verlieren durch Tyrannenmord. Es geht jetzt wirklich nur darum, das Militär auszulöschen und zur Verantwortung zu ziehen. Wie lange das dauert, das weiß nur unser himmlischer Vater. Aber dann gibt es wirklich eine Zeit des Friedens für Myanmar.
Einer seiner burmesischen Novizen hat nun bereits das Kloster verlassen, um Soldat in der neu gegründeten föderalen Armee zu werden. Beten und warten genügten ihm nicht mehr.
Vor einem Jahr hätten die Schweizer Spitäler das elektronische Patientendossier einführen sollen. Damit wären Patientinnen, Patienten sowie die behandelnden Gesundheitsfachleute stets auf dem aktuellen Stand. Doch das Warten dauert an, während sich kritische Stimmen aus der Praxis mehren. Inlandredaktorin Christine Wanner.
Die Medikamentenliste, der Operationsbericht, die letzten Impfungen. Diese Informationen könnten auf einen Klick im elektronischen Patientendossier, kurz EPD, zu finden sein. Doch die Umsetzung lässt auf sich warten. Bei der größten Anbieterin Axana stellt Geschäftsführer Samuel Eglin fest:
Die Schweiz leistet sich im Moment den Luxus, dass sie nicht ein elektronisches Patientendossier aufbaut, sondern 8 solche Systeme, die dann untereinander vernetzt werden müssen, und das erhöht die Komplexität enorm.
Für Samuel Eglin müsste man sich auf ein elektronisches Patientendossier besinnen, statt auf derzeit 8. Auch vermisst er eine geregelte Finanzierung. Anbieterin Axana wollte das EPD in 5 Spitälern und einem Pflegeheim testen. Doch dazu kam es nicht, weil sie immer noch auf ihre Zulassung wartet. Das kostet Zeit, Geld und Nerven. Die Planung schwierig. Zu Axana gehören 14 Kantone, auch der Kanton Bern, womit der Inselgruppe die größte Spitalgruppe der Schweiz angesiedelt ist. Mit dem Warten mehren sich die Zweifel. Martin Bruderer ist zuständig für das EPD an der Inselgruppe. Bruderer teilt die Einschätzung von Anbieter Eglin, dass sich das EPD nur durchsetzen wird, wenn die Vorgaben massiv vereinfacht werden.
Ich bin überzeugt davon, dass es grundlegende Anpassungen braucht, grundlegende Vereinfachungen. Und das heißt, man muss auf die Gesetzesstufe zurückgehen, damit eben die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Gesundheitsfachpersonen einen viel einfacheren und viel niederschwelligeren Zugang erhalten zum elektronischen Patientendossier.
Einen leichten Zugang wünschen sich auch Patientinnen und Patienten. Deshalb bedauert die Geschäftsführerin der Patientenorganisation SPO, Susanne Gedamke, die Verzögerung. Denn die SPO ist vom Nutzen des elektronischen Patientendossiers überzeugt.
Jede Verzögerung kann natürlich auch dafür sorgen, dass weniger Patientinnen und Patienten das Dossier eröffnen, weil sie möglicherweise an der Glaubwürdigkeit zweifeln. Und daher ist jegliche Verzögerung aus unserer Sicht schade.
Trotz der Kritik und Bedenken, es gibt auch Fortschritte. 2 der insgesamt 8 Anbieterinnen erfüllen sämtliche Kriterien. Es sind die sogenannten Stammgemeinschaften Südost sowie jene im Kanton Aargau. Dort sagt Geschäftsführer Nikolai Lütschk:
Wir haben den Beweis erbracht, es ist machbar.
Doch auch er spricht von Herausforderungen und von Verzögerungen. So habe man in den letzten Monaten im kleinen Rahmen EPDs erstellt. Dabei habe sich gezeigt,
dass wir in den ersten Kontakten mit dem Fachpersonal, mit den Patienten sehr gute Erfahrungen gemacht haben. In den Spitälern beispielsweise am Kantonsspital Aarau wurde eine sehr umfassende Integration in die klinischen Informationssysteme vorgenommen. Und da sieht man eigentlich, das EPD, das stört im Berufsalltag gar nicht, sondern das läuft wie automatisch mit.
Statt bereits im Januar sollen die Patientinnen und Patienten nun im Mai ihr EPD eröffnen können. Und zwar zuerst auf der Poststelle in Aarau, wo sie sich auch ausweisen müssen für die eindeutige Identifizierung. Dass sich das Projekt EPD verzögert, streitet auch Adrian Schmid nicht ab. Er leitet die koordinierende Stelle von Bund und Kantonen, eHealth Swiss. Doch er betont,
wichtig ist, dass man jetzt diese Startphase fertig macht, dass die Stammgemeinschaften den Betrieb aufnehmen können. Dann kann man erste Erfahrungen sammeln und das ist dann sicher auch der Zeitpunkt, um zu schauen, wo man anpassen und justieren könnte und anfangs auch sollte.
Tiefere Hürden schon vor Start lehnt er ab, nicht zuletzt aus Gründen der Datensicherheit und des Datenschutzes. Derweil wollen die Stammgemeinschaften in der Warteschlaufe die Zeit für Gespräche nutzen. Vielleicht erleichtern künftige Kooperationen die Umsetzung des elektronischen Patientendossiers.
Christine Wanner. Parlez-vous français? Do you speak English? In der Schweiz gehört diese Frage zum Geschäftsleben, denn hierzulande gibt es fast 30'000 multinationale Unternehmen. Fast jeder und jede vierte arbeitet in einer solchen internationalen Firma. Damit sich alle verstehen, ist die Unternehmenssprache oft Englisch. Auf den ersten Blick scheint das unproblematisch, denn angestellt wird nur, wer genügend gut Englisch kann. Doch in der Praxis tun sich dennoch Gräben auf. Lucia Tyler.
Okay, good morning team and happy Monday. Welcome to another great week ahead of us. Great to see you. I hope you had a nice weekend in this beautiful weather.
So tönt es an Teamsitzungen bei der Sprachschule EF. In Zürich. An der Videokonferenz an diesem Vormittag. Zwei Schwedinnen, ein Franzose und mit Fiona Buess eine Schweizerin. Sie leitet das Team im Bereich Personalsuche und Entwicklung.
Wir haben ca. 48 verschiedene Nationalitäten an unserem Standort in der Schweiz. Und das wären dann ca., ich würde mal sagen, 38 verschiedene Sprachen.
Spaziert Fiona Buess durch die Gänge des Unternehmens, fühlt sie sich manchmal anderswo auf der Welt.
Wenn wir arbeiten, dann fühlen wir uns auch so manchmal, als ob wir irgendwo in einem anderen Land wären und viele verschiedene Sprachen hören.
Doch an den Sitzungstischen wird Englisch gesprochen. Die Situation ist nicht überall so entspannt wie in der Sprachschule. Das hat Claudine Gebrois festgestellt, Organisationspsychologin der Universität St. Gallen. Sie hat in ihren Forschungen Nachteile festgestellt für Mitarbeitende, für die Englisch eine Fremdsprache ist.
Die klassische Situation, wo sie benachteiligt sind gegenüber den englischen Muttersprachlern, sind Situationen, in denen es um etwas geht. Also Sitzungen, wo man zusammenkommt, um Entscheide zu fällen oder vorzubereiten und wo es darum geht, dass man andere überzeugt.
Denn wer in der Muttersprache spricht, kann schneller reagieren und eloquenter antworten.
Eine Person, die ich mal interviewt habe, hat klar gesagt, es ist einfach ein Kampf der Wörter und da unterliegt man.
Und wer den Kampf um die Wörter gewinnt, macht unter Umständen schneller Karriere. Chefinnen, die sich dessen bewusst seien, hätten durchaus Möglichkeiten, diesen ungleichen Chancen entgegenzuwirken, hat Claudine Gebrois festgestellt.
Ich kenne interessante Beispiele aus der Praxis von Managern, die zum Beispiel sagen, in Sitzungen geben sie das Wort immer zuerst der Person, die die Sprache der Sitzung, und das ist meistens Englisch, am wenigsten gut beherrscht. Damit diese Person sich getraut, damit sie ausdrücklich aufgefordert wird, sich zu äußern und damit sie nicht in Versuchung kommt, am Ende, wenn alle anderen gesprochen haben, einfach zu sagen, ja, ja, finde ich auch oder na, ich habe nichts beizufügen.
Eine weitere Strategie sei, ganz bewusst zu betonen, dass man als Unternehmen keinen Wert legt auf perfekte Grammatik. Oder anders gesagt, die Unternehmenssprache ist Broken English, gebrochenes Englisch.
Kommunikationskompetenz beinhaltet auch sehr stark, dass man auf die Signale des Gegenübers eingeht, dass man in einen Dialog tritt mit dem Gegenüber, dass man nicht monologisiert,
sondern auch zuhört und nachfragt. Gute Ideen entstehen also nicht, weil jeder viel und perfekt spricht, sondern weil jeder zu Wort kommt.
Eins vor eins. Und gleich im ersten und vierten. Die Weltgesundheitsorganisation WHO will die Malaria bis 2050 ausrotten. Noch immer sterben daran jedes Jahr rund eine 500.000 Menschen. Tendenz steigend. Seit 30 Jahren bekämpft der Epidemiologe Christian Lengeler die Malaria und kennt die Herausforderungen. Er ist Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Annik Wangler.
Der Bundesrat will das Verfahren in Sachen Führerausweisentzug ändern. Das Verfahren soll in Zukunft schneller abgewickelt werden. Und wer beruflich ein Fahrzeug fährt, soll bei einem Führerausweisentzug künftig weniger harte Konsequenzen tragen. Parteien und Organisationen können nun zum Vorschlag Stellung nehmen. Mehr Frauen, insbesondere in Führungspositionen an den Eidgenössischen Technischen Hochschulen in der Schweiz, das will der Bundesrat unter anderem bis 2024 für den ETH-Bereich erreichen. Für diese strategischen Ziele rechnet der Bund mit Ausgaben von 11 Milliarden Franken. Die Zürcher Regierung habe die Probleme im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie letzten Sommer unterschätzt, ist das Fazit einer Kommission des Kantonsparlaments. Man sei nicht auf das Ende der außerordentlichen Lage vorbereitet gewesen, als wieder viele Kompetenzen vom Bund an die Kantone zurückgingen. So wurde der kantonale Corona-Sonderstab schon im Juni aufgelöst und im Juli dann wieder eingesetzt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.